Setz dich hin und zieh dich ganz langsam aus. Lass dir Zeit. Ja, genauso. Links von dir ist ein Spiegel. Siehst du ihn? Steh auf und geh. Sieh dich an. Und jetzt küsst deine eigenen Lippen. Na los.
Er erzählt sehr einfach, nicht? Er kommt nie um die Ecke gebogen. Wie könnte man das verstehen? Es ist sehr direkt, sehr klar, aber eben nicht moralisierend.
Stell dir vor, du würdest mich küssen und es macht dir Spaß. Und jetzt treib deinen Schwanz gegen den Spiegel. Es gefällt dir. Ja, gut so. Weiter. Weiter.
Die Zeiten sind so voller Verbote geworden, ständig die Sprachpolizei, es muss alles so korrekt sein, sodass man über die wirklichen Dinge aber nicht mehr reden kann. Und er nennt sie beim Namen, ob es um Drogen geht, ob es um Missbrauch und Übergriff geht.
So, zieh die Hose aus. Zieh sie aus. Dreh dich um. Streich dir dich von hinten. Sag mir, dass ich dich finden soll.
Im Labyrinth der Leidenschaften. Das Universum des Pedro Almodóvar. Feature von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki.
Erstmal so rum. Bin ich gut zu hören? Zu
ja,
laut, zu leise?
Ein bisschen laut, finde ich.
Ja, das ist auch gut. Ja.
In einem Schwimmbecken. Ein älterer Mann sitzt in Badehose unter Wasser. Regungslos. Mit geschlossenen Augen. Die Arme leicht angehoben.
Die ersten Bilder des Films Leid und Herrlichkeit. Antonio Banderas, der schon in Almodóvars frühesten Film zu sehen war, spielt den Regisseur Salvador Mayo.
Die Kamera fährt von unten nach oben über seinen Körper. Eine lange Narbe wird sichtbar. Luftblasen steigen auf. Leises Wasserrauschen.
La edad actual del director de 60 años en una situación muy sombría.
Der Regisseur befindet sich in einer dunklen Phase seines Lebens. Er ist in Wasser getaucht, um seine Muskeln zu entspannen. Und das führt ihn zurück zu einer Kindheitserinnerung. Der Fluss, an dem seine Mutter und die Frauen aus dem Dorf die Wäsche wuschen.
An einem üppig begrünten Flussufer eine kleine Gruppe von Frauen. Sie waschen im klaren Wasser des Flusses. Große Laken werden zum Trocknen auf die Büsche gelegt. Ein kleiner Junge spielt am Wasser.
Für ihn als Kind war das immer wie ein großer Feiertag. Leid und Herrlichkeit enthält viele autobiografische Bezüge, auch wenn sie mit fiktionalen Elementen vermischt sind.
Ich reflejo in todas las películas que he hecho.
Meine Persönlichkeit spiegelt sich in allen meinen Filmen wider. Aber in der Tat gibt dieser Film die intimsten Einblicke in mein Leben. Salvador, der Regisseur im Film, befindet sich in einer Schaffenskrise. Dazu ist seine Gesundheit angegriffen und er leidet unter starken Rückenschmerzen.
Me ha tomado a mí mismo como referencia. De hecho, cuando empiezo a hacer la película, o sea, no hubiera empezado.
Ich habe mich selbst als Referenz genommen. Ich hätte das Drehbuch nicht geschrieben, wenn ich mich vorher nicht selbst einer Rückenoperation hätte unterziehen müssen. Mit allen Konsequenzen, die so eine Operation mit sich bringt. So ist es nun einmal. Unser Leben dreht sich um die Wirbelsäule.
Im Laufe der Filmhandlung wird Salvador in verschiedener Weise mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Da sind zum einen die Erinnerungen an seine Kindheit und an seine Mutter, die sich wie ein roter Faden durch den Film ziehen. Und da sind zwei sehr emotionale Wiederbegegnungen mit Menschen, die im Leben des Regisseurs vor langer Zeit eine wichtige Rolle gespielt hatten und mit denen es zu Zerwürfnissen gekommen war.
Wer ist?
Alberto, soy Salvador.
¿Qué Salvador?
Salvador Mayo.
Einer von ihnen ist der Schauspieler Alberto. Ein freakiger Typ mit langen Haaren. Mit ihm in der Hauptrolle hatte Salvador vor langer Zeit einen gefeierten Film gedreht.
Ah, sieh mal an. Freut mich sehr, dass du Sabor hier hängen hast.
Warum bist du hergekommen?
32 Jahre habe ich gebraucht, um mich mit diesem Film zu versöhnen. 32 Jahre. Das ist ja schön. Was sind das für Bäume da? Tannen vielleicht?
Pinien. Und jetzt erklär mir verdammt nochmal, warum du nach 32 Jahren hier auftauchst.
Die Cinemathek hat Sabor restauriert. Sie haben entschieden, dass er ein Klassiker ist. Er soll mit einer Reihe von Filmen gezeigt werden, die in Madrid gedreht wurden. Naja, sie haben mich darum gebeten, dass wir beide ihn vorstellen.
Wissen die nicht, dass wir seit dem Dreh nicht mehr miteinander reden?
Salvador und Alberto gehen auf eine von Bäumen umgebene, sonnige Terrasse und setzen sich.
Hey, ich zieh mir jetzt eine Folie rein. Wenn du das abstoßend findest, kannst du gern gehen. Dann telefonieren wir wegen der Vorstellung.
Darf ich auch?
Ich erkenne dich nicht wieder, Salvador. Ist das dein erstes Mal?
Ja.
Und warum willst du noch Heroin ausprobieren? In deinem Alter?
Aus Neugier?
Salvador hält ein Feuerzeug unter ein Staniolpapier und zieht den aufziehenden Rauch ein. Er lehnt sich in den Gartenstuhl zurück und schließt die Augen.
Salva! Salva!
Eine verlassene Bahnstation auf dem Land. Auf einer Holzbank in einem kleinen Wartesaal sitzt eine junge Mutter mit einem Jungen. Auf dem Steinboden neben den beiden stehen einige Reisekoffer.
Si en nuestro pueblo no hay fiesta.
Yo tampoco.
Vaya nochecita nos espera, hijo.
Ya eran unos años de enorme precariedad.
Es waren Jahre in extrem prekären Verhältnissen, obwohl der spanische Bürgerkrieg schon über 20 Jahre her war.
Pero cómo vamos a vivir en una cueva?
Más de 300 familias viviendo en cuevas. Es algo típico de este pueblo.
Pedro Almodóvar stammt aus einer recht armen Familie, aus La Mancha.
Während seiner Kindheit muss die Familie aus wirtschaftlichen Gründen die Heimat verlassen und in eine andere Region Spaniens ziehen.
Im Film zieht der 9-jährige Salvador mit seinen Eltern in das Dorf Paterna bei Valencia, in eine Höhlenwohnung.
Tu familia emigra a ese pueblo, pero desgraciadamente en esa época, que no es hace un siglo, en los 60 había como 300 cuevas en ese pueblo.
Die Szene im Film spielt im Jahre 1960. Es gab tatsächlich 300 Höhlen in diesem Dorf, die von 300 Familien bewohnt wurden. Ich selbst habe aber nie in einer Höhle gewohnt und wir wohnten auch nicht in diesem Dorf. Wir sind in ein Dorf in die Extremadura gezogen. Dort haben wir in einer ziemlich ärmlichen Straße gewohnt. Eigentlich gar keine richtige Straße. Die Häuser waren aus Materialien gebaut, die man vor Ort fand. Lehmhütten auf einem Bodengrund aus Schieferstein. Als Kind kam es mir dort vor, wie in einem Westernfilm.
Ich finde, dass man, was jetzt den Weg Almodóvars als Regisseur angeht, zunächst mal zwei Dinge berücksichtigen muss. Das erste, dass er ist ein Mann, der wirklich eine sehr, sehr einfache Herkunft hat. Ja, also aus diesem ärmlichen, katholischen, frankistischen Spanien der 40er und 50er Jahre.
Christoph Haas, Kulturjournalist und Buchautor.
Das Zweite ist, was ihn auch unterscheidet, Almodóvar ist Autodidakt. Ja. Es gibt heute eigentlich kaum mehr Leute, die nicht in irgendeiner Form eine Filmhochschule besucht haben. Das ist bei Almodóvar nicht der Fall. Der fängt tatsächlich an, Filme zu machen, weil er unbedingt Filme machen will. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte.
Cuando ya era adolescente, decidí absolutamente que quería dedicarme a eso en mi vida.
Als Teenager war ich bereits felsenfest entschlossen, Filmemacher zu werden. Es war aber klar, dass meine Familie kein Geld dafür haben würde und ich natürlich auch nicht. Als ich mit 18 nach Madrid kam, um dort meinen Traum zu verwirklichen, hatte Franco gerade die staatliche Filmschule schließen lassen. Und ich hatte anfangs nicht einmal genügend Geld, um einen Kurzfilm auf die Beine zu stellen.
Wollen wir uns kurz den Augustin anhören? Ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist, aber
Ach doch, für mich ist es ganz angenehm.
Pedro llegó a Madrid en el año 68, más o menos, y yo llegué 4 años después.
Pedro kam 1968 nach Madrid und ich 4 Jahre später. Pedro hat angefangen, bei der Telefongesellschaft Telefonica zu arbeiten. Und ich, als der Jüngste der Familie, konnte auf die Universität.
Agustín Almodóvar ist seit fast 35 Jahren der Produzent der Filme seines älteren Bruders.
Es war
in den letzten Jahren der Franco-Diktatur. Es gab immer noch viel Repression, es gab aber auch schon eine Underground-Szene in Madrid, die sich in Mode und Musik stark an London ausrichtete.
Nach dem Tod Francos und dem Ende der Diktatur im Jahr 1975 blüht die Gegenkultur auf und wird gerade in Madrid zu einer großen Bewegung. Der Movida Madrileña.
En ese momento, sobre todo Madrid, era que era una ciudad muy musical y muy movida por iconos musicales.
Die Movida in Madrid spielte sich vor allem in der Musikszene ab. Und unsere Vorbilder waren internationale Musikikonen. Wir waren vom englischen New Wave ebenso begeistert wie von der New Yorker Warhol Factory und von Velvet Underground.
Das ist auch in den ersten zwei Filmen sehr schön zu sehen. Wir sehen Pedro Almodóvar selbst singen, wir sehen ihn mit McNamara auftreten. Es muss da ziemlich wunderbare Veranstaltungen gegeben haben.
Beate Hofstadler ist Psychoanalytikerin und Filmwissenschaftlerin in Wien.
Wir gehen auch, ich glaube, im zweiten Film so einen dunklen Ort, in dem Nick Cave singt, in dem wir Plexa Bargeld hören. Also wir gehen an die Orte, an der die Musik stattgefunden hat, in dem der Punk stattgefunden hat.
Dentro de este ambiente musical y noctámbulo en el que vivíamos, porque la universidad de la mía y la de la gente con la que convivía eran los clubs, las discotecas por la noche.
Wir lebten in dieser nächtlichen Welt der Clubs und Diskotheken. Das war gewissermaßen unsere Universität. Und die Nächte gingen in Madrid nie zu Ende. Es waren sehr hedonistische Jahre, geprägt von großer Lebenslust und schöpferischer Kraft. Es ging uns um eine neue Lebensweise, die Lichtjahre entfernt von dem schien, was ältere Generationen uns vorgelebt hatten.
Almodóvars erste Werke sind Super 8 Kurzfilme, die er in seiner Freizeit ohne jedes Budget mit Freunden dreht. Zwischen 1972 und 1978 entstehen ein gutes Dutzend davon.
Y ahora, nuestro concurso, Elecciones Generales. La gran sorpresa de la noche. Elecciones consiste...
Der erste kommerzielle Film, der im Rückblick kommerziell genannt wird, war Pepi Luzi Bom y Otras Chicas del Montón. Das war im Grunde genommen noch ein Underground-Film, aber eben in Spielfilmlänge.
Thorsten Kadel ist Autor einer Studie über die frühen Filme Pedro Almodóvars.
Der Film ist, glaube ich, deswegen im Rückblick so bedeutend, weil er eben schon all die Elemente enthielt, die Almodóvars Filme später ausgemacht haben. Es ging um Drogen, es ging um Liebe, um Prostituierte, es ging um sexuelle Freiheiten, um Transvestiten und all das ist sozusagen das Material, was immer tabu war und was dann plötzlich eben gezeigt werden durfte.
Wie in vielen späteren Filmen Almodóvars spielen Frauen auch in Pepi, Lucy und Bom die Hauptrollen. Unter ihnen zwei Schauspielerinnen, die zur Stammbesetzung im Frühwerk Almodóvars gehören. Julieta Serrano und Carmen Maurer.
Er hat Carmen Maurer in einer Theatergruppe kennengelernt, die hat ihn da sehr unterstützt. Sie haben dann so ein Studio am Wochenende, wenn es leer stand, verwenden dürfen. Die haben ja überhaupt kein Geld gehabt zu Beginn.
Cuando hizo esta película, la verdad es que yo en ese momento estaba haciendo una obra de teatro.
Julieta Serrano,
über 80 Jahre alt und auf spanischen Bühnen hoch verehrt.
Con Marisa Paredes y Carmen Maura. Y entonces yo le comenté, yo le conocí a Pedro, pero dije, bueno, yo no sé si sabría hacer el humor este que tiene Pedro, pero me gustaría salir.
Als er an diesem Film arbeitete, bereitete ich gerade ein Theaterstück mit Marisa Paredes und Carmen Maura vor. Ich kannte Pedro schon und sagte zu Carmen, also ich weiß zwar nicht, ob ich diesen speziellen Humor von Pedro umsetzen kann, aber ich hätte schon sehr gerne eine kleine Rolle in dem Film. Pedro war damals einer der progressivsten Künstler, die den engen kulturellen Rahmen in Spanien sprengten. Sehr frei, tabulos und klar und immer voller Humor und Freude.
Auch Almodóvars zweiter Spielfilm ist ein einzigartiges Zeugnis der Movida Madrileña. In Labyrinth der Leidenschaften hat der 22-jährige Antonio Banderas seinen allerersten Kinoauftritt.
Hören wir auf damit, Jungs, ja?
Was ist denn?
Mir steht heute irgendwie nicht der Sinn danach.
Hey, du kannst doch jetzt nicht abhauen.
Habt ihr noch nicht genug?
Wirklich nicht. Komm schon, bleib doch hier.
Das sind ganz krasse, grelle Komödien, die geprägt sind von einer Faszination am Trash, von Punk und Punkkultur, wo es ein starkes Interesse an Parodie gibt, wo die Figuren auch nur ganz begrenzt psychologisch realistisch gestaltet sind. Die Filme sind schon relativ heftig. Also es gibt ja diese natürlich ziemlich parodistische, pornografische Pinkelsex-Szene in Pippi Lucy Bomb. Es gibt diese Kameraplicker auf die Hosenschlitze und die Hintern junger Männer am Anfang von Labyrinth der Leidenschaften.
Oh, wir machen es hier wie in Emmanuel 1. Oh, oh, mein Liebling. Oh, du bist der erste Mann, mit dem ich während eines Fluges bumse.
Und dann gibt es natürlich mit dem Kloster zum Heiligen Wahnsinn, einen Film, den ich sehr gerne mag, doch ganz energisch den Sprung ins Melodram, wenn es eben um die unwahrscheinliche Liebe einer drogensüchtigen Klosterfrau zu einer Nachtclubsängerin geht.
Entre Tinieblas. In der Finsternis, wie Almodóvars dritter Film im Original heißt, erzählt eine surrealistisch angehauchte Geschichte, die in manchen Aspekten an die Filme Buñuels erinnert. Carmen Maura, Marisa Paredes, Julieta Serrano und Chus Lampreave verkörpern vier höchst sonderbare Nonnen in einem verwaisten Kloster für arme Sünderinnen.
Wir bleiben hier, solange Gott will.
Oder bis man uns rausschmeißt.
Sei doch nicht so destruktiv. Vertrau auf Gott.
Mutter, wer ist denn die Neue?
Eine Sängerin, eine Künstlerin.
Will sie bei uns bleiben?
Ja, ich werde sie euch vorstellen. Aber rückt ihr nicht auf die Pelle. Ganz besonders du. Bald wird der Seitenflügel wieder voll sein mit Mörderinnen, mit Süchtigen und mit Prostituierten. Wie in alten Zeiten.
Hoffentlich, Schlechter. Amen.
Die Nonnen tragen seltsame Namen und sind zum Teil selbst den Drogen verfallen.
Geiz ist das schlimmste Laster, also gib mir noch etwas LSD für Schwester Kurt.
Ist sie immer noch dauerbreit?
Ja, ja.
Das tönt wie in den 60ern, ehrlich. Mhm. Ja, Woodstock-Qualität. Diese Torte ist der Leib Christi. Ich sehe seinen nackten, geschundenen Leib in Sirup getaucht. Und er presst seine Wunden an meine Lippen, damit ich sie aussauge wie eine Frucht.
Schwester Kot, das nennt man einen Horrortrip.
Schweig, Schwester Straßenratte! Das sind göttliche Visionen! Ich werde ein Stückchen kosten.
Ich glaube, er traspasa esos esquemas.
Ich finde, Pedro ließ sich in kein Schema einordnen. Und er gab allem eine humorvolle Perspektive. Wenn er eine Oberin zeigt, die sich Heroin spritzt, dann ist es keine Eloge auf die Drogenabhängigkeit. Genauso wenig feiert er den Machismo oder Vergewaltigungen, sondern er spielt mit der Realität. Er überschreitet die Grenzen der Realität und erzählt auf eine unschuldige Art.
Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte, mi suerte.
Drogen spielen in nahezu allen Filmen Almodóvars eine Rolle.
Ich habe damals bei der Recherche eine Untersuchung entdeckt der Universität Ramon Llull. Die haben 2003 mal geschaut, wie präsent sind denn eigentlich Drogen in Almodovars Filmen. Und haben herausgefunden, dass schon allein in der Zeit bis 2003 insgesamt mehr als 3 Stunden lang Drogen thematisiert wurden. Das entspricht mehr als 14% der gesamten Spieldauer. Und 170 verschiedene Charaktere haben bei Almodovar Drogen oder Alkohol konsumiert.
Drogen waren eine alltägliche Sache in dieser Zeit. Ich habe das in Madrid hautnah miterlebt. Als Teil dieses Freiheitsgefühls waren Drogen ein wichtiges Element. Sie waren geradezu ein Symbol dieser neuen Freiheit.
Was aber ganz spannend ist, ist, dass es da natürlich auch eine Entwicklung gab. Am Anfang waren die Drogen tatsächlich eher lustig dargestellt, vielleicht eher so ein bisschen als Karikatur, denn als dass sie kritisiert wurden. Und im Laufe der Zeit hat der Drogenkonsum dann aber auch eine wesentlich ernsthaftere Komponente bekommen.
Yo afortunadamente supongo que por no sé, por instinto o porque a cada uno le va una droga determinada, nunca probé la heroína, pero vivía, conocía muy bien el asunto, vivía rodeado.
Ich habe glücklicherweise niemals Heroin ausprobiert. Wahrscheinlich, weil ich andere Drogen bevorzugte. Aber ich wusste natürlich viel darüber. Ich lebte ja inmitten von Leuten, die es nahmen. Mir sind schon früh die katastrophalen Auswirkungen dieser Droge aufgefallen. Mehr als die Hälfte unserer damaligen Freunde sind frühzeitig verstorben. Auch das war Teil des Abenteuers. Darum ist die Erinnerung an die Movida für mich eine süße Erinnerung mit bitterem Beigeschmack.
Hallo? Wolltest du mir nicht aufmachen?
Ich hab niemanden erwartet und mir tut der Kopf weh.
Ich kann auch wieder gehen.
Nein, komm rein, jetzt bist du ja da.
So lebst du, Salvador? Im Dunkeln?
Wenn ich Kopfschmerzen hab, ja.
Oh, du Armer. Aber eine schicke Hütte hast du hier.
Alberto besucht Salvador in seiner Wohnung in Madrid. Ein mit Gemälden und Kunstgegenständen dekoriertes, großräumiges Apartment.
De hecho, una vez ya que decidí estar tan presente en la película, decidí estarlo en todos los aspectos.
Als ich mich einmal dazu entschlossen hatte, im Film selbst so präsent zu sein, entschied ich mich dazu, in allen Aspekten präsent zu sein. Zum Beispiel ist die Wohnungseinrichtung, die man im Film sieht, meine eigene. Die Gemälde sind meine eigenen. Es begann fast zu einer Notwendigkeit zu werden. Es war einfach der Stil, der am besten zur Hauptfigur passt.
Das Motiv der Selbstbespiegelung als Regisseur und Drehbuchautor in Leid und Herrlichkeit verweist auf ein Schlüsselwerk Pedro Almodovars aus dem Jahre 1986. Das Gesetz der Begierde.
Ne me quitte pas, il faut t'oublier, du me s'oublier, qui s'enfuit déjà.
Hast dich nicht verabschiedet, das ist unsere letzte Nacht.
Du hast doch mein Mädchen umgemacht, ich dachte, du hättest keine Zeit.
Das hätte ich dir gesagt. Wir kriegen das alles nicht in den Griff, Pablo.
Es geht um einen Filmregisseur, eben diesen Pablo, der eben ja auch so ein Starregisseur seiner Zeit ist und der dann verfolgt wird von einem jungen Mann namens Antonio. Dieser Antonio drängt sich mehr oder minder in das Leben von Pablo. Die beiden werden ein leidenschaftliches Liebespaar. Antonio tötet dann auch Juan, den bisherigen Liebhaber, Freund von Pablo. Und das Ganze geht tragisch aus. Eine der wenigen Almodóvar-Filme, die wirklich tragisch ausgehen, eben dem Tod Antonios.
Es ist nicht deine Schuld, wenn du mich nicht liebst. Und es ist auch nicht meine Schuld, wenn ich dich liebe, verstehst du? Deshalb ist es besser, du gehst. Ich komme dann auch schneller drüber weg.
Aber es soll nicht vorbei sein.
Komm, hören wir auf, drüber zu reden. Gehen wir ins Bett, es ist spät.
Sprich mir, dass du mich am Meer besuchst. Da gibt's einen tollen Strand und einen Leuchtturm. Doch was staunen.
Das Gesetz der Begierde ist ein Schlüsselfilm in meiner Karriere und in meinem Leben. Er handelt von meiner Sicht der Begierde. Etwas, das zugleich sehr hart und sehr menschlich ist. Ich meine die absolute Notwendigkeit, sich begehrt zu fühlen und dass es in diesem Reigen der Begierden sehr selten ist, dass zwei Begierden einander begegnen und entsprechen, was eine der großen Tragödien des menschlichen Lebens ist.
Ist es schlimm, wenn wir heute nicht ficken?
Nein, macht nichts, wir müssen ja nicht.
Wenn du nicht schlafen kannst?
Nehme ich eine Pille. Immer auch eine.
Gut.
Ich nehme gleich zwei.
Erstmals lieben sich in das Gesetz der Begierde zwei Männer in einem spanischen Kinofilm. Das Filmplakat, auf dem die beiden Protagonisten eng umschlungen in einem Bett liegen, wurde in Frankreich verboten.
Du bist ein Schwein. Wenn ich nicht 20, sondern 16 wäre, würde ich dich wegen Verführung Minderjähriger anzeigen. Denn genau das tust du.
Mit Antonio Banderas hatte er natürlich jemanden, der einen sehr männlichen, sehr attraktiven Schwulen verkörpert hat. Und was vor allem aber wichtig war, in allen Filmen nehmen die Schwulen ihre Homosexualität vollkommen selbstverständlich, selbstbestimmt und selbstbewusst aus. Und es gibt gar nicht so etwas wie eine gesellschaftliche Problematisierung. Und genauso selbstverständlich wie die Männer leben übrigens auch Frauen ihre gleichgeschlechtliche Liebe. Das gab es schon im ersten Film. Luthi und Bom waren ja eben auch lesbisch. Und auch das wird weder glorifiziert noch problematisiert. Es ist einfach ganz selbstverständlich, dass es das gibt.
Wer ist da?
Antonio.
Was für eine Überraschung. Was denn? Du kommst freiwillig hier rein?
Ja, weißt du, ich fahre in 3 Tagen zu uns aufs Dorf und da wird die dich vorher noch sehen.
Solltest einen Kinderschänder nicht provozieren?
Schon gut.
Auch Transsexualität wird in das Gesetz der Begierde thematisiert. Carmen Maurer ist in der Rolle der Tina zu sehen, der transsexuellen Schwester des Filmregisseurs.
Ich glaube, dass der Mensch alle Charaktere, männliche und weibliche, die guten und die schlechten, in sich vereint. Das Interessanteste für einen Schauspieler ist, eine Person zu spielen, die in ihm ist, von der er sich aber am weitesten entfernt fühlt. Für die Rolle des Transsexuellen wollte ich keinen echten Transsexuellen. Mir ging es darum, dass eine Frau die übertriebene, angespannte und exhibitionistische Weiblichkeit eines Transsexuellen darstellte.
Um den Film überhaupt produzieren zu können, gründen die Brüder Almodóvar eine eigene Produktionsfirma.
Pedro no ha estudiado en ninguna escuela, es un artista puro. Es un artista que inventa por el impulso de la creación.
Pedro ist ja ein Künstler, der nur aus eigenem Drang schöpft, ohne jegliche akademische Prägung. Dadurch stand er natürlich dem konventionellen Kino entgegen und entsprach nicht den Erwartungen der Produzenten.
Für die Produktion von Das Gesetz der Begierde gehen die Brüder ein hohes finanzielles Risiko ein.
Ich habe etwas gemacht, was ein Regisseur eigentlich nie machen soll. Ich habe bei einer Bank einen persönlichen Kredit aufgenommen. Wenn der Film nicht gegangen wäre, wäre das für meinen Bruder und mich der totale Ruin gewesen.
Aufgrund des Themas einer homosexuellen Liebe ist auf staatliche Unterstützung nicht zu hoffen.
Wunderbar. Und das geht genau in diese Richtung, die absolute Freiheit. Und diese Freiheit wurde abgelehnt. Da kann man natürlich... Und nie wieder und jedem, der es hören will und nicht hören will, sein Scheitern berichten. Man kann aber auch einfach den nächsten Film machen.
Richtig, ja.
Con la primera película, por ejemplo, con La Ley del Deseo, recuerdo cuando la Academia Española daba las nominaciones y yo me acuerdo con la ilusión que fui a oírlas. Digo, yo esperaba.
Ich erinnere mich an unsere große Enttäuschung, als wir mit La Ley del Deseo bei den Nominierungen der Spanischen Akademie leer ausgingen. Ich hatte gedacht, so ein spezieller Film hätte einen Preis verdient. Es war damit eine eindeutige Botschaft an uns gerichtet. Wir standen ein für die absolute Freiheit. Und diese Freiheit wurde abgelehnt.
Das Gesetz der Begierde ist der erste Film Almodóvars, der in Deutschland läuft. Bei den Filmfestspielen von Berlin wird er 1987 mit dem neu geschaffenen Teddy Award ausgezeichnet.
En el Festival de Berlín en Panorama fue lo que es la clave de la supervivencia del deseo como compañía.
Unsere Teilnahme im Panorama der Berlinale bildete die Grundlage für das Überleben unserer Firma. Viele internationale Verleiher des Autorenkinos, die nach neuen Talenten schauten, kauften den Film. Pedro verbrachte daraufhin ein ganzes Jahr lang mit Promotionreisen und schrieb während dieser Zeit das Skript für Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Sagen Sie mir, wer dieser Ivan ist.
Bis vor 8 Tagen war er mein Geliebter. Und davor war er mit ihr zusammen.
Er ist der Vater meines Sohnes.
Von dem da?
Ja, so ist es.
Was macht er hier?
Er möchte meine Wohnung mieten. Deshalb ist er hier.
Das wusste ich nicht.
Ich habe so das Gefühl, dass Sie sich über mich lustig machen.
Glauben Sie, es macht mir Spaß, vor jedem Fremden mein Privatleben aufzurollen? Da irren Sie sich aber. Es ist geradezu beschämend.
Hör mal, muss das alles sein?
Die überdrehte Komödie Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, in ihrem Ausgangsthema angelehnt an das Theaterstück La Voix Humaine von Jean Cocteau, wurde trotz geringem Budget mit ihren schrillen Farben und modellhaften Kulissen stilprägend für das Werk Almodovars.
Ach bitte, bringen Sie mich doch zum Flughafen.
Ich bin verabredet, geht nicht.
Bringen Sie mich jetzt hin?
Aber Signora, was machen Sie?
Ich ziele mit einer Pistole auf Sie.
Ich muss meine Braut abholen, die macht einen Stunk.
Wenn du nicht bald startest, bin ich es, die Stunk macht, ist das klar? Alles klar. Beeil dich nach Stockholm! Warten Sie! Waffe! Oh.
Paradox an dem Film ist ja, dass er uns in eine Welt der Frauen führt, in der sich dann aber paradoxerweise alles um Männer dreht. Also es geht um die Sehnsucht der Frauen nach den Männern, es geht um die unerfüllte Liebe, aber nächste Drehung der Schraube, die Männer erscheinen ja zugleich als eher schwache, lächerliche Figuren. Gerade auch dieser Ivan mit seiner Rasierwasserwerbung Stimme, ja, und seinen grauen Schläfen, also der ist ja die Karikatur eines Don Juan.
Der sensationelle Erfolg von Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs erlaubt es Pedro Almodóvar, seine folgenden Filme mit weitaus besseren materiellen Mitteln zu gestalten.
Die Filme werden schon immer souveräner in ihrer Machart, also sie werden immer vom Visuellen her besser und kontrollierter gemacht, also lange bevor sie diesen glossy Look des großen Arthouse- und Mainstream-Kinos haben, aber man merkt, dass er immer besser erzählen kann.
Almodóvar beginnt, sich mit seinen Filmen ein eigenes Universum zu schaffen. Zahlreiche Anspielungen verweisen auf berühmte Motive der Filmgeschichte und frühere eigene Filme, die dadurch miteinander zusammenzuhängen scheinen.
Ich glaube, die Themen sind gleich geblieben, aber die Art des Erzählens darüber hat sich dann doch verändert. Seine früheren Filme haben viel mit Überraschung gearbeitet, dort, wo man sich jetzt was anderes erwarten würde. Nicht? Also zum Beispiel in dem Film Womit habe ich mir das verdient? Da sehen wir eine schwer überforderte Mutter, die wunderbare Carmen Maurer. Und dann sieht man ihre Söhne und wie die zum Zahnarzt gehen, nicht? Und die Mutter den Sohn dem Zahnarzt einfach mehr oder weniger verkauft, nicht? Weil der eh Kinder liebt. Und da würde man sich eine Mutter erwarten, die den Sohn vor den Übergriffen des Zahnarztes beschützt. Und mit dem spielt er immer wieder. Das so Unerwartete, es ist so wie selbstverständlich. Und dadurch macht er aber erst richtig aufmerksam auf das, was eben nicht selbstverständlich ist. Und gerade auch in Familien so häufig vorkommt. Übergriffe, er ist ein Dauerthema in seinen Filmen zum Beispiel. Später allerdings habe ich den Eindruck, dass er für seine Figuren und was ihnen passiert, Partei ergreift.
Viele von Almodóvars Geschichten drehen sich um die Auswirkungen traditioneller Familienstrukturen, um komplizierte Mutter-Tochter- und Mutter-Sohn-Beziehungen.
Es gibt bei Almodóvar im Hintergrund doch auch immer, so wie bei Hitchcock, die unheilvollen Mütter. Ja, also in Gesetz der Begierde, die Mutter von Antonio und natürlich auch in High Heels, diese höchst problematische Mutter-Tochter-Beziehung.
Ich habe dich ein Leben lang nur nachgeahmt. Seit wir getrennt sind, habe ich versucht, in allem mit dir zu konkurrieren. Und ohne jeden Erfolg. Nur ein einziges Mal habe ich einen Sieg über dich errungen. Bei Manuel.
Bei Manuel haben wir beide verloren.
Ja, aber ich habe ihn auch geheiratet und nicht du. Aber du musst kommen, um zu zeigen, dass du mir wegnehmen kannst, wie du willst. Ich wusste es doch, aber du musstest es mir zeigen.
Verzeih mir, Rebecca. Ich habe mich schrecklich verhalten. Aber was kann ich jetzt noch tun?
Jetzt kannst du mir nur noch zuhören.
Das tue ich ja.
Marisa Paredes spielt in High Heels 1991 Becky del Páramo, eine berühmte Sängerin, die sich nicht mit ihrer Mutterrolle identifizieren kann und ihre Tochter für die eigene Karriere verlassen hat.
Victoria Abril spielt ihre Tochter Rebecca, die in der vergeblichen Hoffnung, die Liebe der Mutter zu gewinnen, zwei Morde begeht.
Er liebt die Figuren. Er hat tolle Frauen, Schauspielerinnen. Marisa Paredes, Rossi de Palma, großartig. Auch, dass er Angela Molina einsetzt. Penelope Cruz natürlich auch. Cecilia Roth, Jus Lambreve. Das finde ich toll. Und dass er oft so wirklich Frauen und nicht Mädchen einfilmt, die auch charakterstark auftreten können. Ich mag auch, dass er wichtige Themen aufgreift und sie nicht moralisiert und, glaube ich, schon zum Nachdenken anregt. Also in meiner Arbeit als Psychoanalytikerin habe ich tagtäglich mit den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zu tun, die in Familien stattfinden. Und er spricht viele Themen an, die hier oft Jahre dauern, bis die Leute die Scham überwinden können, um über sexuelle Gewalt, über familiäre Übergriffe sprechen zu können.
Mit dem Thema sexueller Missbrauch ist Pedro Almodóvar bereits in seiner Kindheit als Schüler in einer Klosterschule konfrontiert worden.
Der kleine Salvador läuft zusammen mit einer Gruppe von Kindern in Begleitung eines Paters in eine Turnhalle. Inmitten der Turngeräte steht ein Klavier.
Du da längst daneben. Wie heißt du?
Salvador.
Schöner Name. Sag mal, singst du gern?
Weiß nicht.
Aber Musik magst du schon, oder?
Ja, ich mag die Beatles und ins Kino gehen.
Hier werden wir deinen Geschmack erweitern und auf weniger heidnische Lebensbereiche lenken. Hören wir uns mal an, wie deine Stimme klingt.
La 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 la.
La 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 la.
Die autobiografischen Szenen aus der Klosterschule in Leid und Herrlichkeit verweisen auf einen früheren, ebenfalls autobiografisch geprägten Film. Schlechte Erziehung, La Mala Educación von 2004, in dem sich Almodóvar mit dem Thema Missbrauch beschäftigt hat.
Hast du das gehört? Das ist Vater Manolo.
Macht auf, oder ich trete die Tür ein. Dann erfährt die gesamte Schule, was ihr da treibt. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Ich habe eure Füße gesehen. Und ich höre euch atmen. Ignacio!
Wir tun doch überhaupt nichts!
Geh, du kommst auch noch dran.
Ich werde sie nicht allein lassen mit Ignacio.
Sag mal, was erlaubst du dir eigentlich? Verschwinde aber ein bisschen plötzlich.
Enrique, geh bitte. Tu, was er sagt.
Komm mal her.
Jardinero, jardinero, noche y día entre tus flores.
Ich denke, dass man den Film in Beziehung setzen kann mit einem sehr klaren Spanien-Bezug, nicht? Weil er uns schon erzählt, dieses Franco-Spanien war auch ein sehr katholisches Franco-Spanien und wie diese idealisierten Institutionen wie Familie, wie die Kirche, wie das Kloster doch engstens mit dieser Diktatur Francos verwoben sind.
Während die Filmkritiker von La Mala Educación begeistert waren, war die öffentliche Meinung in Spanien sehr gespalten.
De hecho, en Madrid, en el estreno de la película, hubo gente que fue a tirarles monedas al público que fue al cine.
Während der Uraufführung in Madrid wurden Zuschauer, die den Kinosaal betreten wollten, von Demonstranten mit Münzen beworfen. Das war wirklich schlimm. Wir hatten gedacht, eine solche Reaktion wäre zu dieser Zeit nicht mehr möglich gewesen. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Und bis heute ist uns die katholische Kirche in Bezug auf so schlimme Verbrechen wie den Kindesmissbrauch Erklärungen schuldig. Selbst der liberale Papst Franziskus hat immer noch vieles aufzuarbeiten. Er sollte die Tatbestände beim Namen nennen und sich gegenüber den Opfern entschuldigen.
Almodovars Spiel mit mehreren Zeitachsen, Filmzitaten und dem Stilmittel des Film im Film wird in Mala Education zur künstlerischen Hochleistung geführt. 10 Jahre lang hat der Regisseur am Drehbuch geschrieben.
Das ist aber einfach so, dass er wirklich jetzt schon seit vielen Jahren so ein Meistererzähler geworden ist, der einfach ein unglaubliches Vergnügen daran hat, extrem komplexe, auch in ihrer Zeitstruktur, in ihrer Führung der Motive, extrem komplexe Szenarios zu verfassen. Ja. Das geht meines Erachtens los mit Sprich mit ihr. Ja. Es gibt natürlich vorher auch schon immer wieder diese Rückblenden, ja auch schon in High Heels am Anfang, in die Rückblende in die Kindheit der Tochter. Aber dass es diese langen Rückblenden gibt und diese Sprünge zwischen Gegenwart und Vergangenheit in schlechter Erziehung dann sogar so weitgehend, dass man zunächst nicht genau weiß, ob das, was man sieht, wirklich passiert ist oder ob das ein Film im Film ist. Ja? Und das kriegt er einfach ungeheuer virtuos hin.
Mercedes, sei doch so gut und reich mir die Kiste da unten. Dankeschön.
Salvador, es rührt mich, dass du mich hier schlafen lässt, im Zimmer deiner Mutter.
In mehreren Szenen von Leid und Herrlichkeit erinnert sich der alternde Regisseur Salvador Mayo an seine verstorbene Mutter. An die junge Mutter, die von Penelope Cruz gespielt wird, und an die bereits alte, kranke Mutter, die sich aufs Sterben vorbereitet.
Hast du dir gemerkt, wie du mich aufbahren musst?
Na klar, Mama, ja.
Wenn wir dann im Dorf sind, ruf Petra an. Sie ist daran gewöhnt. Und wenn ich hier sterbe, was ich nicht hoffe, weil ich in meinem Bett sterben will, Maya und Mercedes.
Müssen wir jetzt darüber reden?
Ja. Und auf den Kopf? Gehört ein halblanger Schleier, weil ich Witwe bin.
Lass mich das mal machen. Ich helfe dir. Sekunde. So. Und die Ordenstracht? Von Jesus de Minaselli. Mit Kordel.
Ja, mit der Kordel.
In einer Szene erklärt die alte Mutter, gespielt von Julieta Serrano, ihrem Sohn, auf welche Art sie beigesetzt werden will. Das ist eine absolut reale Szene. Das ist wirklich so passiert. Aber meine Mutter hat das nicht mit mir besprochen, sondern mit meiner älteren Schwester. Die Tradition des Umgangs mit dem Tod in der Region La Mancha, die wirklich eine bemerkenswerte Tradition ist, ist ein Teil der femininen Kultur. Diese Dinge werden von den Müttern an die Töchter überliefert. Wir Männer mischen uns da nicht ein. Es gibt also viele Aspekte aus der Erinnerung meiner Familie, Geschehnisse, die ich kenne und von denen ich gehört habe.
Wunderbar. Ich brauche einen Kaffee. Was darf ich euch bringen?
Kaffee!
Kaffee?
Kaffee!
Kaffee?
Danke.
Julieta Serrano hatte vor Leid und Herrlichkeit 27 Jahre lang nicht mehr in einem Film von Almodóvar mitgespielt.
Religion me gustó mucho. Me gustó mucho. Me pareció un guión.
Also, das Drehbuch hat mir sehr gut gefallen. Der Aspekt der Wiederbegegnung, der Versöhnung, dann die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden, die Angst davor, vielleicht nie wieder einen Film drehen zu können, das fand ich alles sehr interessant.
Pedro Almodóvars eigene Mutter Franziska, die in mehreren seiner Filme kleine Rollen spielte, starb 1999. Ihr und der Wiederbegegnung mit dem Leben auf dem Dorf in La Mancha widmete er 2006 den Film Volver, Zurückkehren, mit Penélope Cruz und Carmen Maura in den Hauptrollen.
Wunderschön umgesetzt finde ich es in Volver, wo die tote Mutter zurückkommt und das hat einen Doppelbezug. Carmen Maura war lange nicht mehr in den Filmen zu sehen und mit dem Film Volver, das Zurückkehren ja schon im Titel trägt, kehrt die großartige Carmen Maura zurück in seine Filme. Also das finde ich einen sehr schönen doppelten Bezug. Sie kommt zurück, ist eigentlich totgeglaubt, zuerst als Erscheinung, dann klären sich die Familienverhältnisse.
El hecho de recordar o de reencontrarse me ha demostrado de que las cosas, las personas, los lugares no eran como yo los recordaba, para bien y para mal.
Wiederbegegnungen haben mir vor allem zu verstehen gegeben, dass die Dinge, Personen und Orte nicht meiner Erinnerung entsprachen, im Positiven wie im Negativen. Zum Beispiel habe ich mit meinem Film Volver bewusst in meine Kindheit zurückgeschaut. Ich hasse das Leben auf dem Dorf in La Mancha. Aber durch den Prozess der Erinnerung während des Drehbuchschreibens habe ich einen wundervollen Teil meiner Kindheit wiederentdeckt, den ich vorher immer ganz anders beurteilt hatte.
Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già.
Hombre, yo creo que la propia vida.
Ich glaube, das Leben selbst führt dich zu Wiederbegegnungen mit Menschen und Orten, die du geliebt hast. Und manche von ihnen sind aus psychologischen Gründen notwendig.
Salvador in seiner Wohnung. Das Handy klingelt.
Salvador?
Ja?
Ist es wirklich? Ich hätte dich nicht wiedererkannt. Ich bin's, Federico.
Federico?
Ich bin in Madrid.
Und was machst du hier?
Ich bin wegen einer Erbschaft hier und habe morgen einen Anwaltstermin. Abends reise ich wieder ab. Ich würde dich gern treffen.
Das möchte ich auch. Aber ich war gerade schon im Bett. Macht es dir was aus, wenn wir uns morgen treffen?
Passt es dir mittags? Am Nachmittag habe ich den Termin beim Anwalt.
Perfekt, ja.
Ich habe dich gar nicht gefragt, wie es dir geht.
Ich fühle mich alt.
Du bist gerade mal 5 Jahre älter als ich.
Die zweite wichtige Wiederbegegnung in Leid und Herrlichkeit hat Salvador mit seinem ehemaligen Geliebten Federico, der nach Argentinien ausgewandert ist. Nach dem unglücklichen Ende ihrer Beziehung hatten sie sich jahrzehntelang nicht gesehen.
No se está buscando un ajuste de cuentas, pero sí es importante saber de dónde vienes, quién fuiste, qué te ocurrió, para, yo creo que para vivir con mayor plenitud tu presente.
Es geht nicht um eine Abrechnung, aber es ist eben grundlegend wichtig zu wissen, woher man kommt, wer man war, was einem geschehen ist. Ich glaube, das ist notwendig, um voll und ganz und besser in der Gegenwart leben zu können. Deswegen ist es im neuen Film überaus wichtig, dass Salvador seinen Ex-Liebhaber Federico, die Person, die er am meisten geliebt hat, wieder trifft. Nach 32 Jahren. Eine große emotionale Leere, die er natürlich im Laufe der Zeit überwunden hat. Aber die Geschichte war nicht zu Ende. Es hatte nie eine Aussprache zwischen den beiden gegeben. Die Wiederbegegnung bewirkt, dass Salvador besser mit der Erinnerung an Federico weiterleben kann.
Willst du, dass ich bleibe und mit dir schlafe? Natürlich will ich das. Aber lass uns unsere Geschichte beenden, wie es sich gehört. Wir haben uns nie darum gekümmert, was sich gehört. Und unsere Geschichte können wir auch morgen früh beenden. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass ich deine Erregung immer noch spüre. Gleichfalls, mein Freund, deine spüre ich auch gerade. Ja, verschwind. Na los, hau ab. Ich verschwinde. Du hast ja recht. So wie immer. Aber denk dran, du hast versprochen, mich in Buenos Aires zu besuchen. Mhm. Psst. Komm gut nach Hause. Und vielen Dank, dass du da warst, ehrlich.
Pedro Almodóvars autobiografischster Film endet versöhnlich. Am Schluss überwindet Salvador seine kreative Krise.
Es fühlt sich fast so ein bisschen an wie ein Abschied vom Kino. Ein melancholischer, aber keinesfalls ein trauriger. Was Leid und Herrlichkeit ist, ist wirklich eine Zeitreise. Einmal in das Spanien der 60er, das ich selbst ja auch nur aus Filmen kenne. Dann in der zweiten Ebene in das Spanien direkt nach Franco. Und das sich quasi dann über Nacht der Modernität geöffnet hat und dann in der dritten Erzählebene eben das Spanien von heute, in dem eigentlich so seine persönlichen Kämpfe längst die großen gesellschaftlichen Kämpfe verdrängt haben.
Inspiriert durch seine Kindheitserinnerungen beginnt Salvador mit den Dreharbeiten zu einem neuen Film.
Salvador, tendrías que empezar a vestirte en media hora.
Avísame un poco antes.
Salvador liegt mit nacktem Oberkörper auf einer Trage in einem Operationssaal. Eine Krankenschwester verkabelt ihn für einen bevorstehenden Eingriff. Der Chirurg nähert sich ihm.
Después de, sobre todo de la operación de espalda, empecé a desconfiar, y eso sí lo tiene el personaje, de mi capacidad física para un rodaje. Porque un rodaje, como
nach meiner Rückenoperation hatte ich Zweifel, ob ich körperlich noch in der Lage wäre, Dreharbeiten durchzustehen. Denn Dreharbeiten sind etwas sehr Physisches. Du musst praktisch den ganzen Tag lang stehen. 2 Jahre lang hat mich diese Angst gelähmt. Und der einzige Weg, sie loszuwerden, war, es einfach zu versuchen. Während ich die Dreharbeiten zu meinem Film Julieta plante, war ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich sie durchhalten könnte. Aber dann machte ich die wunderbare Entdeckung, dass meine Leidenschaft für das Filmen all meine Beschwerden quasi zum Verschwinden bringt. Weil mein Gehirn während des Drehs einzig und allein darauf fokussiert ist, was am Set passiert, haben sich Dreharbeiten für mich als die allerbeste Therapie herausgestellt.
Doktor,
dime.
He vuelto a escribir.
Ah, sí. Qué buena noticia.
Sí.
Me alegro mucho, Salvador. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé. Eso no se sabe.
Die Narkose beginnt zu wirken. Salvador ist eingeschlafen. Schnitt. Ein Feuerwerk am Nachthimmel, vor der verlassenen Bahnstation. Der kleine Salvador liegt zugedeckt auf der Wartebank. Vor ihm auf dem Boden seine junge Mutter. Die Kamera fährt langsam zurück. Über der Wartebank wird ein Mikrofon sichtbar. Dreharbeiten zum neuen Film des Regisseurs Salvador Mayo.
Corta. Hemos cortado.
38,5 primera, claqueta final.
Im Labyrinth der Leidenschaften. Das Universum des Pedro Almodóvar. Feature von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki. Es sprachen Sebastian Blomberg und Anjorka Strechel. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Elke Steinort. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks, des Deutschlandfunks und des Österreichischen Rundfunks 2019.
Wunderbar, danke. Das war's.